Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Game Talk Nummer 5. Herzlich willkommen hier zurück bei uns. Diesmal soll es um Game of Thrones gehen, nicht um die Serie. Wir werden heute über das Telltale-Spiel sprechen. Mit wir meine ich eine ganze Truppe. Wir sind total zu viert hier. Ich darf begrüßen den Butch. Hallo Butch.
Hallo.
Dann habe ich zwei Gäste mir hier in den Podcast geholt. Zum einen den Wolfgang, zum anderen den Dom. Hallo ihr zusammen.
Ja, hallo, ich bin Wolfgang.
Servus.
Ihr beide seid von Flip the Truck und netterweise hier bei uns in den Podcast gekommen. Aber die Idee dieses Podcasts ist ja eigentlich bei euch drüben entstanden. Und ja, jetzt wird's kompliziert, also erklärt das doch bitte kurz gleich selber, wer ihr seid und wie das hier genau lief.
Ja, also wir haben einen Filmblog und Podcast mit dem Motto, dass man Blockbuster auch mögen kann und gleichzeitig gescheite Filme schauen kann, weil das unserer Meinung nach in der österreichischen Filmlandschaft immer so ein bisschen getrennt wird. So, man kann entweder Spaß haben oder man ist intelligent, es geht nicht beides. Und also wir wissen nicht, ob wir intelligent sind, aber wir haben zumindest Spaß. Und wir haben dann eben angefangen, auch so ein bisschen unsere persönlichen, ja, Hobbys irgendwie auch reinzubringen mit Herr der Ringe und Hobbit-Fokus. So ist der Dominik dann in das reingerutscht. Ich will nur anmerken, der Spitzname Dom ist einfach so cool, weil da denke ich automatisch an Fast and the Furious. Und alles, was einen an Fast and the Furious erinnert, ist auch super. Und dann sind wir weitergekommen mit, na gut, Hobbit ist jetzt weg und Game of Thrones kommt wieder. Und dann war dieses Spiel irgendwie ganz interessant von Telltale, weil selbst ich als Nicht-Gamer habe irgendwie die Telltale-Spiele schon einmal irgendwie gekannt und habe schon mal gespielt und habe mir gedacht, na gut, dann kombinieren sie zwei Dinge, die ich mag. Und dann habe ich mir gedacht, probieren wir einfach mal, das ganze Spiel basiert auf den Entscheidungen, die Handlung ist vielleicht, wird dadurch geformt, wie man sich entscheidet. Und dann haben wir gedacht, das wäre eine coole Idee für einen Podcast, wo wir uns einfach zusammensetzen und schauen, ob wir wirklich einen Unterschied machen oder wie spielen die Leute und wie sehen wir die Welt.
Genau, und von diesem Podcast gibt's bereits eine Episode. Also natürlich gibt's von dem Podcast schon viele Episoden. Wenn ihr Filmfans seid, schaut mal vorbei bei Flip the Truck. Nein, ich spreche von der ersten Episode dieses Telltale-Spiels. Da gibt's schon Episode 1, die haben wir bei euch drüben veröffentlicht. Ich werde das natürlich in den Shownotes zu diesem Podcast verlinken. Da können alle die erste Episode nachhören, denn wir werden jetzt hier weitermachen in diesem Podcast mit Episode 2 und 3. Wir werden das so ein bisschen zusammenfassen. Wenn ich von Shownotes spreche, ihr könnt die Shownotes zu diesem Podcast finden auf gametalk.fm/Game of Thrones 2/3, also 23. Dann landet ihr hier bei den Shownotes und dann könnt ihr alles, was wir hier erwähnen und so weiter, noch den Blog von euch beiden schön euch zusammenklicken und das gemütlich alles ansehen und so weiter. Und natürlich einmal mehr der Hinweis, auf Game Talk FM findet ihr auch alles andere, was ihr wissen müsst und sollt. Links zu Facebook, Twitter und so weiter.
Ich will nur anmerken, wir sind nur repräsentativ für den Blog da. Wir sind eigentlich, sagen wir, insgesamt zu viert. Also wir sind nicht nur Herr der Ringe und Game of Thrones. Auch, es werden auch andere Dinge sozusagen abgehandelt. Nicht, dass es so rüberkommt, das wären wir dann nur zu zweit.
Am besten macht ihr euch gleich selber dann ein Bild nach diesem Podcast. Surft ihr mal an flipthetruck.com oder sonst einfach den Link bei uns auf GameTalk FM klicken. Dann werdet ihr auch dort landen. Kurz, was noch sein muss, ist natürlich eine Spoilerwarnung. Also wir können diese Spiele nicht besprechen, ohne euch natürlich zu erzählen, was passiert. Entsprechend seid also gewarnt, wenn ihr euch gewisse Überraschungen noch vorbehalten möchtet, dann pausiert vielleicht, spielt es zuerst und kommt dann nachher zurück. Was auch passieren kann, vielleicht, wir werden uns nicht drauf fokussieren, aber ich möchte sicherheitshalber ankündigen, möglicherweise werden wir auch noch ein bisschen über die Serie so sprechen, halt da, wo sich gewisses überschneiden kann. Bis und mit Staffel 4 ist also hier offen. Wie gesagt, es soll kein Podcast über die Serie werden, aber sicherheitshalber möchte ich diese Warnung hier auch noch voranschicken. Gut, dann können wir jetzt starten. Wie gesagt, wir möchten Episode 2 und 3 zusammenlegen. Wie machen wir das? Wir werden die einzelnen Storystränge, die einzelnen Ortschaften zusammennehmen. Kurz der Überblick. Wir haben Ironwood, wir haben King's Landing, wir haben die Ereignisse an der Wall und dann haben wir noch Ereignisse drüben im Dannyland, wie wir das hier so sagen, drüben in Meereen. Wir möchten anfangen mit Ironwood. Ich werfe jetzt einfach mal so in die Runde den Gästen zuerst das Wort. Was habt ihr in Ironwood erlebt?
Also Ironwood hat ja damit geendet, dass generell alle Thronfolger dezimiert wurden, bis auf die Frauen. Eine von denen ist in King's Landing, zu der kommen wir noch. Der Jüngste ist am Ende von der letzten Folge umgebracht worden. Ich habe mir eigentlich gedacht, okay, jetzt geht's weiter mit dem ganz Jungen oder mit seiner jüngeren oder gleich alten Schwester, aber es ist irgendwie so der Twist, der älteste Sohn vom Lord Forrester hat doch überlebt, der ist ja angeblich gestorben in der ersten Folge, kommt jetzt wieder und wird der neue spielbare Charakter. Ich weiß nicht, ich war da gleich ein bisschen enttäuscht, weil es halt irgendwie so ein bisschen Standard war. Er war halt so dieser Rittercharakter und ich hab eigentlich wirklich schon gefreut, jetzt in die ja weniger starken Player zu schlüpfen, also sei es die Mutter oder eben die Schwester von dem Ethan, glaube ich, hat er geheißen, der gestorben ist. Ich habe da nicht wirklich viel erlebt. Ich habe mir irgendwie vorgekommen, als hätte ich alle Entscheidungen, die ich machen habe können, in den Sand gesetzt. Ich habe auch irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass eh alles scheiße ist. Und ich habe halt immer so versucht zu spielen, als hätte ich noch ein Fünkchen Stolz. Aber bisschen Vernunft. Also ich bin nicht bis ans Limit gegangen, wenn ich die ganze Storyline ist so aufgebaut, dass diese White Hill Soldaten hier sind und einen Dorn provozieren. Und ich war irgendwie so ein Flip-Flop. Hin und wieder habe ich nachgegeben und hin und wieder habe ich gesagt, hey, nein, das geht überhaupt nicht, hört auf damit. Aber ich weiß nicht wirklich, was ich von der Storyline jetzt halten soll.
Vielleicht noch kurz, habt ihr es beide zusammengespielt oder individuell?
Na, wir haben es individuell gespielt. Okay. Ich muss aber sagen, dass grundsätzlich habe ich ihn auch ähnlich gespielt mit halt einer guten Portion Vernunft und weil wir auch angesprochen haben, die großen Entscheidungen. Ich habe auch die Heirat sicher nach Hause gebracht, sprich ich bin verlobt mit der Elena, bin ich verlobt.
Ich hab's versammelt. Sie hat mich urcharmant gefunden, aber im Endeffekt hat sie mir einen Korb gegeben.
Ja. Gut, dann müssen wir gleich dann noch ergründen, wie das zustande kam. Butch hat's mit mir zusammengespielt oder ich mit ihm. Wir haben's wieder zusammengespielt. Ihr habt vorhin gesagt, ihr wolltet immer noch ein bisschen vernünftig sein. Butch, ich glaube, wir waren da ein bisschen stolzer. Wir haben uns da nur sehr wenig gefallen lassen. Bleibt dann abzuwarten, inwiefern sich dann dieses Verhalten von eurem unterscheidet oder beziehungsweise die Folgen davon. Vielleicht kurz, wenn wir bei Ironwood sind, ganz noch schnell erwähnt, worum es da so geht. Im Zentrum steht da der Konflikt zwischen den Forresters, also die Partei, deren Charaktere wir spielen, oder primär einen Charakter, den Roderick, gegen die White Hills. Die White Hills fallen bei uns ein, trinken unser Zeug, essen unser Zeug, pöbeln umher und so weiter. Wir müssen das leider dulden, weil wir im Moment nicht wirklich mächtig sind. Die ganze Story, kurz gesagt, dreht sich darum, wie gehen wir mit dem Konflikt um, wie behalten wir die Gegenpartei ruhig, wie gehen wir selber vor, was wollen wir unternehmen, was können wir unternehmen, das steht so im Zentrum. Eine Schlüsselszene, auf die ich eingehen will, die mir noch so in Erinnerung blieb, da kommt dieser Whitehill zu uns, zu Roderick, und will, dass wir den Ring küssen. Seinen Ring und so quasi zeigen, dass wir uns ihm unterwerfen. Kurz an euch, Wolfgang und Dom, wie seid ihr da vorgegangen? Wart ihr da vernünftig und habt's gemacht oder habt ihr euch geweigert?
Da verhöhnen sie ja zuerst, dass mein kleiner Bruder, den wir in der vorigen Folge gespielt haben, dass der ermordet wurde. Da bin ich vorsichtig dazwischen gegangen, aber noch mit Vernunft, aber den Ring habe ich nicht geküsst, nein.
Wolfgang, wie sieht's da bei dir aus?
Ich weiß nicht, es ist leider schon ein bisschen weit her und ich glaube, ich habe bei dieser Story wirklich die Motivation verloren. Also es ist bei mir bei dieser Story wirklich schwierig zu sagen, weil es waren für mich immer so fabrizierte Situationen, wo alles immer unfair war und alles war immer scheiße. Und ich habe es einfach so wenig ernst genommen und deswegen habe ich aber sehr apathisch gespielt. Also ich glaube, ich habe ihn geküsst, weil man gedacht hab, ja, okay, jetzt gieß nicht Öl ins Feuer, du kannst eh nichts ausrichten gegen sie. Aber ich habe es halt irgendwie ein bisschen schade gefunden, dass diese White Hills halt wirklich solche Scumbags sind. Die sind nicht wirklich der Abschaum des Abschaums und ich habe es halt vom Dramatischen überhaupt nicht spannend gefunden, mich da irgendwie emotional reinzukriegen. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen falsch der Ansprechpartner, weil die Storyline habe ich sehr schwach gefunden.
Später gibt es ja dieses Treffen mit dieser Tochter der White Hills, wo man sie in der Nähe von so einem Bauernhof trifft und da kommt es so zu einem demokratischen Austausch und das ist also wirklich ein Beispiel für eine White Hill, welche nicht wirklich so Scumbag-mäßig eingestellt
ist. Es ist so der Avatar-Effekt. Du hast irgendwie eine Armee aus Arschlöchern, hast dort einen Charakter, der eh inhärent gut ist und eh mehr oder weniger schon auf der Seite vom Hauptdarsteller ist. Also
ich weiß nur nicht genau, was wirklich ihre Motivation ist. Also bis heute, muss ich sagen, traue ich der noch nicht ganz. Also ich glaube nicht, dass die einfach denkt so, oh ja, mein Papa ist ein bisschen böse und ich bin ja so nett und darum helfe ich jetzt euch. Ich glaube, da steckt schon noch ein bisschen mehr dahinter.
Ja, wenn du da von Avatar-Effekt sprichst, also da muss ich dir schon zustimmen, dass wir hoffen müssen, dass das Ganze in eine Game of Thrones-eske Richtung geht mit dieser Story.
Aber was du sagst, was der Joey gerade gemeint hat mit, dass man ihre Motivationen nicht genau versteht, das ist halt irgendwie der einzige von diesen White Hill-Charakteren, wo du ein bisschen so dieses Game of Thrones-Feeling eben sagen könntest, während die anderen White Hills halt so richtig eindeutig schlecht sind und mit denen interagieren halt die meiste Zeit. Und das finde ich halt ein bisschen ein totgetretenes Klischee. Dass die halt, die White Hills, die können halt auch nicht das Holz verarbeiten und deswegen ist der ganze schöne Wald der Elfen geholzt worden und sowas. Es sind so diese typischen Herr der Ringe-Shots von das ganze Land ist zerstört durch die White Hills, weil sie so böse sind. Und das habe ich halt ein bisschen dick aufgedrückt gefunden.
Da wäre vielleicht eben das Potenzial gewesen, wenn man jetzt dem kleineren Bruder gefolgt wäre, der ja eine Geißel wurde. Dass der ja dann bei den White Hills untergebracht ist und vielleicht auch die andere Seite der White Hills sieht oder da ganz verschiedene Charaktere kennenlernt.
Also ich hätte es lieber gehabt, dass die 27. Demütigung von den White Hills. Es war jede Szene eine Demütigung, so, oh, euer kleiner Bruder ist tot oder oh, du bist der Scheiße oder oh, du bist ein Krüppel und es war so, okay, gut.
Aber so wirklich Auswirkungen erlebt man im Ironwood-Szenario, nenne ich es jetzt mal, noch nicht. Also wir können da, wichtige Entscheidungen sind, wir können den Ring küssen. Ich habe da kurz geschaut, was passiert, wenn man ihn küsst, wenn man ihn nicht küsst. Wenn man ihn nicht küsst, dann wird der andere wütend. Wenn man ihn hingegen küsst, dann ist er weniger wütend, will aber dann das ganze Ironwood von uns dann haben, so als Tribut. Also kann man da sich sehr gut weigern, wie es bis jetzt ausgesehen hat, ohne da viel zu befürchten.
Aber grundsätzlich ist es schon als eine von diesen Major-Entscheidungen angeführt,
genau,
am Ende, oder?
Der Kuss ist eine Hauptentscheidung, genau, wie auch das Heiraten mit Elena, ob man das schafft oder nicht. Wir haben das nicht geschafft. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie oder nicht mehr, ich habe es noch gar nicht gewusst. Ich sehe natürlich nicht genau durch die Mechanik. Ich weiß nicht, was man hätte machen müssen, dass das geklappt hat. Also ob das die reine Dialogsequenz in dem Moment ist oder ob das schon eine Entscheidungsmöglichkeit ist, abhängig von Entscheidungen, die man zuvor getroffen hat. Ich weiß nicht, ob wir es überhaupt hätten schaffen können, dass sie uns heiraten möchte.
Ja, die Klimax von diesem Handlungsstrang steuert ja auf diesen Konfrontationsmoment hin, wo man mit diesem White Hill
Griff heißt der meines Wissens, irgend so ein bisschen jüngerer White Hill, der da mal vorbeigeschickt wird, ist dann in Episode 3. Aber wie gesagt, wir fassen das jetzt nach Regionen zusammen, nicht nach Episoden.
Also er hat uns, und dieser Roderick ist ja schon bereits ziemlich verkrüppelt, also er schlägt ihn nieder und sagt, jetzt bleib liegen. Man hat dann die Entscheidung aufzustehen oder einfach wie befohlen liegen zu bleiben. Und das zieht sich sehr lange. Also man kann da 4, 5, 6 Mal aufstehen, genau, bis da auch wirklich mal was anderes passiert.
Was habt ihr da gemacht? Habt ihr irgendwann gedacht, so, jetzt geht das jemals weiter, jetzt bleibe ich liegen? Oder seid ihr da wirklich stur geblieben?
Ja, also ich glaube, ich bin 3, 4 Mal aufgestanden und nachdem sich nichts verändert hat, habe ich mir gedacht, gut, bleibe ich halt liegen.
Ich bin gleich niedergegangen.
Und dann, was hat sich da getan? War einfach glücklich und ist weggelaufen? Oder?
Irgendwie so, ja.
Mich und dann ist er gegangen.
Okay. Wir haben da natürlich stolz, wie wir immer gespielt haben, durchgehalten. Also wir sind jedes Mal aufgestanden. Am Ende ist er dann sehr verärgert. Er traut sich jedoch nicht, irgendwie weitere Schritte zu gehen, also uns irgendwie groß anzugreifen oder so. Er behält dann doch die Fassung, komischerweise, und geht dann sehr verärgert weiter. Und was dann damit passiert, werden wir wohl vielleicht dann in Episode 4 erleben.
Also es scheint mir, dass wir da eine gute Entscheidung getroffen haben. Er selbst ist vor seinen eigenen Soldaten, also offensichtlich, degradiert worden, weil wir ja, obwohl wir so solche Verletzungen vom Krieg hergetragen haben, doch standhaft blieben. Und auch bei unserer eigenen Bevölkerung schien das irgendwie gut angekommen zu sein, dass also diese Stärke ihres Lords. Das wäre jetzt ein Entscheidungsmoment, welches vielleicht einen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte haben dürfte. Also das hoffe ich mal.
Es gibt ja bei Game of Thrones auch Charaktere, ganz grob gesprochen, die so tun, als wären sie Inkompetenten, die dann eigentlich recht kompetent sind. Und vielleicht ist es wirklich der Moment, wo sie dieser Roderick jetzt eben entscheidet von einem Ned Stark-mäßigen Charakter zu einem extrem, so, keine Ahnung, Varys oder sowas, der halt sich niederlegt, aber jetzt im Hintergrund hinterhält, gegen die White Hills attackiert. Also es hat bei mir schon so geendet mit, dass ich der Schwester erklärt habe, so, ja, wenn sie glauben, wir sind schwach, dann checken sie nicht, wenn wir wieder stark sind oder sowas.
Wir sind uns wohl einig, dass hier der Ironwood-Teil nicht sonderlich spannend war. Deshalb hoffen wir mal, das ändert sich dann in der kommenden Episode. Wir wechseln jetzt nach King's Landing rüber. Dort ist ja Mira, die so ein bisschen, ja, sie ist dort, aber in Gedanken eigentlich immer zu Hause bei den Forresters und probiert von der Ferne irgendwie Unterstützung liefern zu können, und sie steht da so ein bisschen zwischen Margaery und dann jetzt neu auch noch Tyrion und so weiter. Möchten wir noch kurz schauen, was dort so passiert ist. Eine wichtige Entscheidung, die dort in Episode 2 noch gemacht wird: man hat die Möglichkeit, einen Brief zu fälschen, einen Brief von Margaery. Jetzt, Butch, wir haben den gefälscht?
Ja, wir haben gefälscht, aber wir hatten ja kein Siegel, um den Brief dann wirklich überzeugend zu fälschen.
Entschuldigung. Wow, also ihr habt sie nicht gescheit fälschen können oder
nein,
habt sie trotzdem
haben
abgeschickt?
Früher mal das Siegel nicht geklaut, entsprechend hatten wir jetzt keines. Also ich nehme an, das hängt so zusammen, weil macht Sinn. Und wir haben dann einfach nur eine Unterschrift drunter gemacht. Also wir haben ihn schon gefälscht, aber wie glaubhaft der dann am Ende ist, wissen wir jetzt noch nicht. Ihr habt den besser fälschen können.
Eva Team Margaery.
Ja, also da haben wir, glaube ich, wieder relativ ähnlich entschieden. Wir waren, glaube ich, beide sehr Team Margaery.
Also habt ihr ihn nicht gefälscht, im Gegensatz Nein. zu uns?
Nein, ich wollte schauen, wie weit ich gehen kann mit so einer naiven Zofe. Ich würde es irgendwie urcool finden, wenn die ganze Handlung dann an der Mira hängt und sie wartet halt immer drauf, dass ihr wer hilft, und im Endeffekt tut sie nichts. Deswegen habe ich mich immer auf die Margaery vertröstet, wenn es möglich war.
Jeder Charakter hat irgendwann den Sansa-Moment und den haben wir dann halt ergriffen.
Okay. Apropos Momente, die wichtig sind mit ihr, ein bisschen später auch noch eine wichtige Entscheidung, die mich jetzt interessieren würde, wie ihr da verfahren seid. Man ist da mal im Garten draußen und wird plötzlich angegriffen. Das Ganze, das geht dann weiter so in ein Handgemenge, Quicktime-Events und so weiter. Plötzlich taucht dann dieser mysteriöse kleine Junge auf, der uns noch hilft. Uns vor so einem, ja, was ist das, so ein Soldat von King's Landing?
Ja,
das
ist ein,
ja?
Kingsguard, also ein Lannister-Soldat, oder?
Lannister-Soldat, genau, der will uns töten. Der Junge, der kommt und hilft uns. Jetzt geht dieser Soldat auf den Jungen, möchte ihn im Brunnen ertränken. Wir als Spieler bzw. Spielerin haben jetzt nun die Möglichkeit, so einen Dolch am Boden aufzunehmen und den dann einzusetzen, um den Soldaten zu erstechen oder einfach wegzulaufen. Da bin ich dann schon sehr gespannt, was da passieren würde. Wir haben den Soldaten erstochen. Das hat dann dazu geführt, dass wir den Jungen retten konnten. Jetzt bitte seid ihr einfach weggelaufen, dann hätten wir nämlich beide Seiten.
Na,
beide auch erstochen.
Okay, ja, ich habe da ein bisschen betrogen. Ich habe noch kurz geschaut oder wollte schauen, was passiert, wenn man einfach wegläuft. Nun, man läuft einfach weg, hat dann wieder die Möglichkeit, den Dolch wegzuwerfen oder ihn zu behalten. Ob der Junge dann stirbt, das würde mich jetzt interessieren. Das werden wir jetzt wohl nicht rausfinden.
Wenn er sterben würde, dann würde sich ja wirklich was verändern.
Genau, das dachte ich eben auch. Weil wenn der Junge dann wirklich ertränkt worden wäre, dann würde sich ja wirklich was verändern, dann auch später. Weil der kommt da bei uns, kommt der später, ich will jetzt noch nicht zu weit vorgreifen, der kommt dann wieder und man hat dann kurz Gespräch mit dem und so weiter. Aber wenn der wirklich tot ist, ich stelle mir vor, der müsste irgendwie überlebt haben und dann irgendwie wieder zurückkommen.
Ich glaube auch, weil es zu kompliziert ist, zu sehr in der ganzen Storyline integriert.
Aber wenn nicht, müsste man fast ausprobieren, dann wäre es ja wirklich cool, weil dann hätten wir das, was wir uns schon immer gewünscht haben und wo wir ja immer ein bisschen gelästert haben, nämlich, dass die Entscheidungen gar nicht wirklich Auswirkungen haben, hätten wir dann nicht mehr. Wir hätten jetzt wirklich mitten im Spiel, mitten in all den Episoden eine sehr tragende, sehr entscheidende Wende.
Aber ich glaube, dieses Entscheiden mit Stechen ist ja auch eine, die fast alle Spieler treffen, oder? Also ich habe nachher die Statistik geschaut und da gibt es wirklich so 91% der Spieler haben diesen Charakter erstochen.
Das wäre mal ein zusätzlicher Handlungsstrang, der nur für 9% der Spieler da ist.
Ja, vielleicht da draußen, Hörer, Hörerinnen da draußen, wenn irgendwer von euch da den Soldaten in Ruhe gelassen hat und einfach weggerannt ist und dann natürlich auch weitergespielt hat später, ja, schreibt doch auch irgendwie Kommentare, Facebook, Twitter, was auch immer. Wäre noch interessant zu wissen, was dann mit dem Jungen später passiert.
Aber ich würde sagen, es ist nicht die einzige Entscheidung, die einem irgendwie aufgezwungen wird, weil da würde ich auch mich noch ein bisschen beschweren. Ich habe versucht, dem Tyrion aus dem Weg zu gehen. Ich habe mich bemüht, in Folge 1 ihm aus dem Weg zu gehen und habe alle Angebote ausgeschlagen. Also ich habe dem Tyrion keinen Grund gegeben, dieses Handelsembargo oder was auch immer er da bespricht, mit mir durchzuführen, weil ich immer gesagt habe, nein. Und dann kommt der Tyrion in Episode 2 so, ja, komm mal mit. Und ich kann nicht nein sagen. Dann setze ich dort und versuche, nichts gegen die Margaery zu sagen. Und in der dritten Folge ist die Margaery angefressen, auf wie bei der Tyrion zu mir kommt. Und ich kann nicht sagen, was pro Margaery ist. Und dann denke ich mir so, hey, dieser Scheißbrief vom Tyrion interessiert mich nicht, weil ich weiß, dass jetzt gleich der Joffrey draufgehen wird und damit alles, was der Tyrion für mich machen kann, ist eh unnötig.
Ist übrigens da auch eine interessante Entscheidung. Man kann ja da, man ist mit Margaery zusammen, dann kommt der Tyrion und möchte kurz mit uns reden, dann muss man Partei ergreifen, gehen wir kurz mit ihm mit und kränken die Margaery. Oder vertrösten wir ihn und sagen ihm, ja, tut mir leid, Tyrion, ich kann gerade nicht, ich muss hier bei Margaery bleiben, dann hat sie Freude. Interessant ist, ich habe da auch ein bisschen betrogen und noch kurz im Internet dann geschaut, wenn man sich dafür Margaery entscheidet und ihm sagt, ach, tut mir leid, ich kann leider nicht, dann ist er keineswegs irgendwie böse und erwähnt trotzdem den Brief und sagt, ah, okay, ja, kein Problem, das stört mich überhaupt nicht, bleib hier bei ihr. Ah, und übrigens, der Brief da, der liegt bei mir auf dem Tisch, alles gut. Also da konnte man eigentlich die super einfache Entscheidung treffen, so im Nachhinein, ohne irgendwie mit Konsequenzen leben zu müssen.
Ja, es hat halt wirklich für mich was auch das Wissen, dass es wirklich jetzt Joffreys Hochzeit ist, hat für mich als Serienschauer halt extrem viel vom Suspense weggenommen, weil ich genau gewusst habe, worauf es hinausläuft. Also du hast so diesen Strohhalm, der dir hingereicht wird, während du ertrinkst und du denkst, oh Gott, ich brauche den Brief vom Tyrion. Und natürlich, sobald der Tyrion dann eingesperrt wird als Königsmörder, werden alle seine Briefe ungültig. Also das hat mir jetzt schon ein bisschen frustrierend im Wissen, dass die Serie halt dorthin geht.
Wir haben dann aber die Möglichkeit bzw. die Aufgabe, diesen Brief noch irgendwie zu retten, weil unsere Protagonistin ist dann auch so schlau und denkt, ach Mist, jetzt räumen die da bei ihm das ganze Zimmer, aber ich brauche unbedingt noch den Brief, der da bei ihm auf dem Tisch liegt. Entsprechend müssen wir uns dann auch beeilen und den dann holen.
Das spielt ja dann eine Rolle, als wir von einem Charakter angesprochen werden. Und das bin ich mir auch wieder nicht sicher. Wer war das?
Prince
Charming.
Ja.
Der hat mit Tyrion irgendwie verhandelt über dieses Ironwood. Er ist kein Whitehill, aber er war bei der Verhandlung über die Ironwood-Preise, wo die Mira eingeladen war vom Tyrion.
Genau, und der will dann plötzlich etwas von uns am Anfang, aber ändert seine Meinung dann auch ziemlich schnell mal, als er dann davon erfährt, dass Tyrion jetzt auch nicht mehr wirklich so viel Macht hat und so weiter. Also er ist auch nur sehr, sehr egoistisch motiviert.
Aber ist nicht der, sagt er nicht noch so, ja, wenn du den Brief irgendwie noch bekommen kannst, dann können wir vielleicht weiter verhandeln.
Ich glaube, ja, also ein Littlefinger ein bisschen, finde
ich. Also zumindest Butch und ich, wir sind dann wirklich da ins Zimmer und haben da den Brief gefunden. Ich weiß gar nicht, ob man das verhindern kann, indem man anders spielt oder anders entscheidet. Da könnt ihr mir dann sicher gleich noch Aufschluss geben. Und dann folgt dann die wichtige Entscheidung, verbrennt man dieses Schreiben oder behält man es? Und nur schon, weil diese Entscheidung existiert und wichtig ist, denke ich, man wird so oder so da in dem Raum landen. Habt ihr dieses Schreiben verbrannt oder habt ihr gedacht, nee, das ist irgendwie nützlich und deshalb behalte ich das jetzt?
Team Margaery.
Okay, ihr habt es verbrannt.
Tyrion Brief ist verbrannt.
Okay, wir haben, wie gesagt, wir haben den Brief behalten. Wenn wir schon den ganzen Ärger hatten, dann für diesen Brief, dann wollen wir ihn natürlich. Ich fand die Entscheidung sowieso komisch. Warum muss ich jetzt hier mit Mühe und Not und da rein und noch außen eine Wache ablenken und so weiter für einen Brief, den ich am Ende verbrenne?
Ja, aber wenn du ihn behältst, dann versteht es. Also ich habe mir gedacht, wegen einem Verbrennen, damit die Beweislast halt nicht auf dich fällt. Also damit du nicht alle Geschäfte mit Tyrion gemacht hast.
Das alle, die was mit Tyrion zu tun haben.
Also deswegen haben wir gedacht, macht Verbrennen mehr Sinn, weil man dachte, wenn du ihn jetzt nochmal verwendest, dann bist du irgendwie Hochverräter oder sonst irgendwas. Und du gehst mit so einem diplomatisch tollen Brief herum und sagst, ja, ich mach das. Und
okay, ja, interessant. So habe ich, das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, habe ich mir gar nicht überlegt. Da werden wir vielleicht in einer kommenden Episode in einer oder anderen Form drauf zurückkommen. Dann mal sehen, wie sich die Entscheidung dann auswirken wird. Hoffentlich wird sie sich auswirken.
Da sind wir ja eigentlich schon ziemlich am Ende von der King's Landing-Handlung. Wie würdet ihr die Handlung in King's Landing beurteilen? Hat das euch gefallen oder ist es auch eher flach?
Also für mich war es in King's Landing eigentlich noch extremer. Von wegen, du wirst zu Entscheidungen gezwungen, die du gar nicht treffen wolltest. Wolf und ich waren beide eher Team Margaery und es ist einfach nicht möglich, ihr treu zu bleiben. Also ich finde, da ist es noch stärker rausgekommen, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, selbst zu entscheiden, wo du hin willst, sondern dass es dir da eher aufgezwungen wird.
Beziehungsweise, was so ein Thema ist, ich will gar nicht, dass es so rüberkommt, dass unser Problem ist, wir wollen uns entscheiden und wir wollen sozusagen hundertprozentige User-Interaktion sozusagen, aber es spielt tut so, als könnten wir uns entscheiden. Das ist, glaube ich, das Frustrierende. Also wenn die Entscheidungen kleiner wären, dafür halt auch natürlich nicht so groß oder sowas, dann glaube ich, wäre es die Pille nicht so bitter zu schlucken, aber in beiden Storylines wird so getan, als könntest du etwas tun. Im Endeffekt wirst du ja wirklich an der Hand geführt vom Spiel. Was in anderen Telltale Games auch bist, aber da ist nicht darum gegangen, dass du von A nach B kommst. Und irgendwie hier wirkt so, als würde das Spiel wirklich so tun, als könntest du von A nach B entscheiden, wie du hinkommst. Aber im Endeffekt kommst du hin.
Ich denke auch, bei King's Landing haben wir das Problem, dass Tyrion, der ist ja ein POV-Charakter im Buch und auch einer der Hauptcharaktere, und auch diese Margaery ist relativ bedeutend. Also da ist die Handlung doch sehr eingeschränkt, an was überhaupt passieren kann und was sich ändern kann. Und das ist ja insbesondere mit dem Wedding, das da kommen wird, einfach an eine sehr bedeutende und prominent platzierte Handlung gebunden. Und da kann sich gar nicht so vieles Neues ereignen, was nicht erwähnt wurde.
Ja, ist die Frage wirklich, ob sie mit diesem Fanservice nicht ein bisschen ins Knie geschossen haben. Also weil es war irgendwie so dieser Sell, so du bist mehr oder weniger während Staffel 4 dabei und bist so im Hintergrund und ziehst deine Fäden sozusagen, aber naja.
Gut, damit möchte ich den Schauplatz wechseln. Wir begeben uns jetzt zur Wall. Dort spielen wir nach wie vor den Gareth, der da zur Wall geschickt wurde und so ein bisschen Mühe hat, sich da zu etablieren. Wer ist da Freund, wer ist da Feind, wem traust du, wem nicht? So ein bisschen Game of Thrones, wie es halt sein muss. Und wir wollen uns doch alle beim Jon Snow einschleimen und so weiter.
Also ich schleim mich da nicht ein, ich bin ein Bro von Jon Snow.
Ah, okay.
Braucht doch keine Schleimerei, wir sind Ehrenbrüder und wir sind die besten Bros.
Und da ist ja noch diese North Growth, die ja auch irgendwie mysteriös ist und wir gar noch nicht so ganz wissen, was das damit so auf sich hat. Da kommen wir schrittweise dran ran. Ich weiß auch nicht, ob die Bücher da schon mehr dazu sagen. Bitte nichts spoilern. Ich habe die Bücher ja nicht gelesen und wir haben ja gesagt, wir gehen nicht weiter als Staffel 4. Vielleicht kommt da irgendeine interessante Side-Story, die wirklich mal so ergänzend sein könnte, weil das muss ja irgendwas sehr Geheimnisvolles sein dahin.
Ich habe übrigens auch ein bisschen Recherche betrieben, also nicht absichtlich, eher unabsichtlich, weil die Episode 6 ist ja der Ice Dragon, ist ja der Titel, und der hängt ja vielleicht mit diesem Northgrowth zusammen. Es gibt ja dieses Kinderbuch, was der George R. R. Martin geschrieben hat, die Ice Dragon. Ich habe mir das mal zu Gemüte geführt und es ist halt irgendwie eine sehr interessante Geschichte, weil es nicht klar ist, ob es um Westeros geht, aber es sind halt auch so Dinge, dass es halt Drachenreiter gibt und einen König im Süden, wo es warm ist. Und immer wenn der Winter kommt, kommt der Eisdrache. Und der friert sozusagen. Es ist nicht klar, ob der Eisdrache die Kälte bringt oder die Kälte den Eisdrachen, wie es bei den White Walker ist. Und die Theorien gehen halt dann so weit, dass der Eisdrache, ja, die Mauer selber ist und sozusagen am Ende von Game of Thrones wird die Mauer aufwachen als riesiger Drache und gegen Dennis Drachen kämpfen. Vielleicht kommt sowas auf uns zu.
Wäre schon cool. Was die Entscheidungen betrifft, da sind wir noch sehr fern von dieser North Growth. Wir müssen da primär mal Seite ergreifen, wenn es da um unsere zwei ungeliebten Freunde geht, die wir da haben. Das sind deren Cotta und Finn. Der Cotta ist so ein bisschen der Schlaksige, ein bisschen, ja, wirkt so ein bisschen verschmitzt, hinterhältig. Und der Finn, also so der Breite, so der Hau drauf Typ. Ja, da hat irgendwie der Cotta hat dem das Messer geklaut und da ging es irgendwie darum, ja, wem helfe ich jetzt und prügle ich mich mit dem einen oder dem anderen und so weiter. Soll angeblich auch so eine storyrelevante Entscheidung sein, wem von beiden man da hilft. Ich kann mir bis jetzt überhaupt noch nicht vorstellen, inwiefern sich so eine Lappalie da auswirken soll. Deswegen, ich weiß auch nicht mehr, Butch, bitte hilf mir kurz, wem haben wir da geholfen? Ich glaube, wir haben das immer so abwechslungsmäßig verteilt, dass wir immer mal dem einen helfen, dann dem anderen, dass wir so 50-50 bei beiden so okay gelagert sind.
Ja, rückblickend bin ich eigentlich mit meinen Entscheidungen auch nicht mehr so zufrieden. Also dieser Cotter, also der mit dem Dolch, der den ja gestohlen hat, und das verbergen möchte. Bei dem waren wir ja zu Beginn leicht freundlich. Wir haben den in Schutz genommen. Aber der ist mir dann doch immer unsympathischer geworden. Und hingegen dieser stämmige, muskulöse Typ, mit dem man einen Konflikt hatte zu Beginn, der ist mir dann doch immer sympathischer geworden. Der ist so, ja, es ist ein bisschen quasi die gleiche Geschichte wie mit Jon Snow, der ja auch an der Wall zuerst mal nicht gut mit den anderen Brüdern auskommt und die wollen dann ihn sogar vermöbeln und am Schluss sind sie die besten Freunde. Also der scheint mir doch noch ein nützlicher Kandidat zu sein.
Ja.
Wobei dieser Cotter, der ist unvertrauenswürdig, oder?
Im Nachhinein habe ich das Gefühl, wir hätten wohl diesen breiten Finn unterstützen sollen. Wieso? Ein bisschen später dann an der Wall kommt da so ein ehemaliger White Hill Soldat, und zwar genau derjenige, der unseren Vater getötet hat. Und es läuft dann auch oben auf der Wall so auf einen Kampf hinaus. Wir kämpfen gegen den. Wir töten ihn. Da kann man ihn auf verschiedene Arten töten. Also man kann ihn liegen lassen.
Selbst wenn man versucht, ihn nicht zu töten, tötet man ihn.
Man kann ihn liegen lassen, er stirbt, man kann ihn ein bisschen quellen, dann runterwerfen oder man kann ihn direkt runterwerfen. Soll auch eine wichtige Entscheidung sein, wie auch immer sich die dann unterscheidet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn man das gemacht hat und da kann man nicht ausweichen, der wird sterben, dann wird hier unser lieber Gareth von diesem Finn erwischt. Der Finn, der sieht uns, der, egal was, wie wir uns entschieden haben, der realisiert ziemlich bald, was hier abging und der rennt dann fort. Mehr wissen wir noch nicht, aber hier habe ich das Gefühl, wäre es vielleicht schon besser gewesen, wäre der Finn da wirklich auf unserer Seite, weil wenn der schon gesehen hat, wie wir da oben auf der Wall einen anderen Bruder abgestochen haben, dann wäre es doch schon toll, wenn der uns ein bisschen hilft.
Wohl das letzte Wichtige von der Night's Watch-Handlung ist ja, dass dieser Kotta, der ist auch vertraut mit dieser Sage vom North Grove. Der sagt dann ja, ich weiß schon, was du vorhast, du willst dort diesen Ort suchen. Ich komme da gerne mit. Ich habe. Und zwar ist es nicht so, dass es sich zeigt, dass er selbst ein Wildling ist?
Er ist ein Wildling und der sagt dann, seine Argumentation ist dann, hey, ich bin ein Wildling, ich komme von da hinten, ich kenne mich da aus, nimm mich mit, ich kann dir helfen.
Und was seine Ambitionen sind, das ist ganz unklar. Also der könnte vielleicht Ideen haben, wie die Wildlings oder sein Stamm davon Nutzen haben könnte. Sicherlich hat er eine eigene Idee, was er für einen Nutzen davon ziehen kann.
Genau, hat man nicht die Wahl zu sagen, ja, okay, klar, oder man kann dann auch sagen, nein. Aber ich glaube, das wird sich nicht auswirken, weil das ist nicht als wichtige Entscheidung
gelistet. Also im Trailer sieht man schon, dass du in der nächsten Folge mit dem herumläufst.
Genau, also er wird so oder so mitkommen, ja.
Weil wir haben letztes Mal ein bisschen darüber geredet, über das Charakterdesign, dass das halt ein bisschen so fragwürdig ist, ob man nicht vielleicht mehr Arbeit investieren hätte können. Das habe ich beim Kotta ganz schlimm gefunden, wie dieser Twist gekommen ist, dass er ein Wildling ist, habe ich mir gedacht so, wow, also in seinem Charakterdesign, da ist nichts, was Wildling ist. Er ist eigentlich recht gut rasiert, er ist jetzt normal angezogen, seine Statur, er wirkt einfach von seinem Verhalten nicht wie ein Wildling. Und das habe ich schwer glauben können vom Charakterdesign, dass dieser Charakter auch ein Wildling ist, weil er schaut wie so ein Milchbubi aus dem Süden aus, der keine harten Länder gewohnt ist und die Wildlings sind ja eher anders.
Ja, sowieso, wie kommt der Wildling an die Wall?
Ist gefangen genommen. Genau, ist genau gefangen genommen worden und das war irgendwie sein einziger Ausweg.
Aber was ich generell also so ein bisschen komisch gefunden habe an dieser Storyline, es ist alles Idle One auf der Wall. Also sie erwähnen diese Craster's Keep Expedition von Jon Snow und die findet ja kurz vorher statt, bevor der Mance Rayder mit seinen 100.000 Wildlings kommt. Und ich finde, an der Wall ist irgendwie so Business as usual Staffel 1. Also so, ja, ein bisschen trainieren tun wir und weil Alte sind böse, aber es gibt jetzt nicht wirklich so das Commitment zur Wall. Ich habe das halt ein bisschen komisch schon gefunden, weil sie etablieren den Konflikt, dass du bist jetzt ein Brother of the Night's Watch, der Jon Snow, mein Bro, der besteht drauf, dass es urwichtig ist und so. Und ich hab gedacht, yeah, Night's Watch und so, ja, yeah, super, scheiß auf den North Grove, Night's Watch. Und es wird dir aber nicht vermittelt, was die Night's Watch macht in diesem Spiel, finde ich. Also sie gehen halt auf diese Mission, aber es ist eindeutig vom Spiel, dass der North Grove weitaus wichtiger ist.
Ja, aber so kommt mir auch der Gareth rüber. Also ich glaube, der interessiert sich nicht wirklich für seine Bruderschaft da und nicht wirklich für die Wall. Der ist einfach da, weil er eben hingeschickt wurde, aber der will eigentlich sein eigenes Ding dann machen. Also der wird früher oder später wird er abhauen.
Ja, aber für mich ist er jetzt nicht der Charakter, der so großartig jetzt die Regeln bricht und
der Jon Snow ist sein Bro. Der Jon Snow ist sein Bro. Du hast die Wahl zwischen du stehst mit Jon Snow auf der Wall und kämpfst for the morning und bist Watcher on the Wall oder du gehst mit irgendeinem blöden Ex-Wildling irgendwo in die Bumper und hoffst, dass da irgendwo was ist.
Ah, der Jon, der wird uns sicher irgendwie erwischen und gehen lassen oder uns sogar noch helfen, da irgendwie wegzukommen oder so. Ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen.
Ja, schauen wir mal.
Ihr erinnert euch meiner Worte.
Bookmark the thread, you heard it here first.
Ja, so viel eigentlich zur Wall. Wir wissen halt jetzt mittlerweile ungefähr nach so einem Kartenminispiel, wo diese North Growth ist.
Aber wir haben keinen Anhaltpunkt, was. Beziehungsweise, wir haben ja alle den gleichen Sentinel genommen, oder? Also man kann ja in Ironwood den Sentinel nehmen und da hat man die Wahl zwischen dem Ned Stark-Charakter, diesem ehrenwerten, ruhigen, und dem bösen Faschisten.
Genau,
den Krieger. Und ich glaube, wir waren alle ein bisschen faschistoid unterwegs. Und jetzt würde mich interessieren, weil in dieser... Es kommt einfach so der Onkel, wie, also nein, nicht doch, es ist der Onkel von Garrett. Und er kommt einfach so auf die Wall, so ganz kurz, und gibt dir mal wieder wichtige Plot-Storylines. Und mir interessiert, wann du den nicht nimmst, also wann der dein Sentinel ist und dessen Hauptaufgabe ist, in Ironwood aufzupassen. So, ist es dann okay, dass er einen Monat einfach verschwindet und mal zur Wall geht, weil er muss irgendwie eine Karte dorthin bringen?
Vielleicht kommt dann der andere.
Ja, das wäre...
Ja, es macht aber irgendwie keinen Sinn, dass der andere kommt.
Ja, okay. Es ist so ein irgendwie so, vielleicht geht's gar nicht anders, das, ja. Aber das haben wir auch mal gefragt von der Logistik. So, bei unserer Version macht Sinn, weil er hat jetzt viel Freizeit, aber als Sentinel wäre das komisch gewesen.
Damit möchten wir jetzt mal die Ereignisse an der Wall abschließen und vom, ja, sehr kalten Klima wechseln ins wärmere. Wir wechseln übers Wasser, wir gehen nach Marine, a.k.a. Danny Land.
Ja, zuerst noch nach Junker. Ah, nicht Junker, Astapor, eine von den beiden. Also noch nicht Marine, wir kommen nach Marine, aber wir sind vorher noch in einer anderen.
Wir sind aber schon mal da in der, ja, ich nenne es jetzt mal Region. Wir beginnen mit Asha in Astapor. Was ist das, so eine kleine, ja, so ein Städtchen?
Das war diese Sklavenstadt, wo die Danny ihre Armee bekommen hat.
Das ist auch eine von diesen Städten, welche Danny befreit hat. Und nachdem sie da einfach weiterzieht, entsteht da so ein Machtvakuum und die Stadt geht durch die Hölle, weil verschiedene Personen die Macht an sich reißen. Und ja, diese Situation, dass plötzlich alle Sklaven befreit sind, beweist sich gar nicht so als Schlaraffenland wunderbar.
Ja, ich hab gefunden, das war einer der Momente, wo das Spiel mal wirklich, also da hat's mir irgendwie, ich glaube, die zweite Episode beginnt mit dem, oder ist relativ am Anfang. Das war einer dieser Momente, wo ich mir gedacht habe, hey, das will ich vom Spiel. Einfach so, sie nehmen etwas von der Serie und erweitern es wirklich auf eine Art, die wir in der Serie nicht sehen. In der Serie haben sie nicht das Geld, jetzt nochmal Astapor zu zeigen. Man hört nur in Staffel 4, ja, in Astapor ist gerade die Hölle los. Und einfach das mal zu visualisieren, wie das ist, eine neue Facette zu geben, habe ich einfach wirklich cool gefunden.
Vor allem bist du da nicht eingeschränkt von der parallel laufenden Originalstory. Wie in
King's Landing ist wirklich komplett neue Location.
Dort hättest du auch das Potenzial für wirklich freie Entscheidungen.
Aber was haben wir denn da vor? Dieser Asher, wir haben ja zuvor die Möglichkeit gehabt, da diesen Malcolm loszuschicken, den Asher zu suchen.
Den ich nicht losgeschickt habe.
Genau, aber der natürlich trotzdem kommt.
Natürlich.
Ne? So viel wieder zum Thema Entscheidungsfreiheit. Auf jeden Fall, wir haben da den Asher, wir haben den Malcolm, der uns zurückholen will. Und seine Freundin, Kollegin, die Besha heißt die, glaube ich. Was tun wir da in Astapor mit den dreien? Irgendwie wollen wir einfach nur weg.
Naja, wie jede Storyline im Dannyland hat sie nichts mit der Hauptstory zu tun. Und man wird vertröstet, dass man eine Armee findet, die dann irgendwann mal nach Westeros kommt. Also sie haben sie wirklich ein Buch, eine Seite von Game of Thrones genommen und gesagt, ja, wir brauchen eine Armee, damit wir nach Westeros kommen. Also ich sag's euch, in Folge 6 werden wir dann eine Stadt befreien, dort einen Small Council etablieren und über die ethische Richtigkeit von Sklavenhaltung diskutieren.
Ja, auf jeden Fall, wir müssen da irgendwie weg, nicht zuletzt, weil wir da so den einen oder anderen Soldaten töten. Wir müssen da raus und das war's dann schon fast Episode 2. In Episode 3 geht die Flucht dann fertig.
Warum sind diese Soldaten eigentlich gegen uns? Was ist da los?
Es gibt doch diese Situation, wo er eine Truhe mit Gold überreicht bekommt, wo dann eben nichts drin ist. Das sind so, wenn ich mich richtig erinnere, aus so einem Söldner oder irgendwie ehemaliger Sklaventrupp von maskierten Typen. Mit denen kommt es dann zu einem Gefecht, worauf man dann einen von diesen tötet.
Ja, und dann müssen wir irgendwie weg. Das ist so fast schon alles da.
Weil die verfolgen einen dann ja auch, oder? Das ist irgendwie genau. So die treibende Storyline. Also auch genau. Die dritte Folge eröffnet mit, wir müssen vor ihnen fliehen.
Genau, die dritte Folge beginnt dann, wir sind irgendwie so ein bisschen in einer leicht gebirgigen Umgebung, dann mittlerweile eine Sackgasse, müssen flüchten vor den Verfolgern. Da sind einige Soldaten hinter uns her. Wir finden zufälligerweise irgendwie eine kleine Höhle, gehen da rein. Und da drin treffen wir Dannys verlorenen, geflüchteten, wie auch immer, Drachen. Drogon heißt er. Wir gehen da rein und ja, da drin gibt's mal einen Kampf, nicht nur mit bzw. gegen den Drachen. Bald schließen dann auch die Soldaten auf. Wir kämpfen da ein bisschen. Das bedeutet in diesem Spiel Knöpfe schnell drücken, Quicktime-Events. Und da kommt dann schon eine sogenannte wichtige Entscheidung. Mittlerweile irgendwie muss ich fast grinsen, wenn ich den Begriff sage. Auf jeden Fall.
So
wir müssen uns entscheiden, wem wir da helfen. Es ist gleichzeitig unser Malcolm, der uns da zurückholen will, aber auch unsere Kollegin, die Besha, sind beide gleichzeitig in einer brenzligen Situation. Und wir müssen einem von beiden helfen. Wem habt ihr da geholfen?
Ich hab ihr geholfen.
Du hast ihr geholfen, cool. Dann Wolfie, wem hast du geholfen?
Ich habe auch ihr geholfen. Aber ich habe ihr vorher verboten, dass sie ein Wasser trinkt.
Ah, ja, da haben wir auch. Und wir haben ihm geholfen. Nun, vielleicht kurz aus unserer Sicht, wir helfen ihm. Sie wird dann vom Drachen attackiert. Sie wird auch von ihm, wie soll man sagen, mit Feuersbrunst angespuckt. Komischerweise überlebt sie das jedoch ohne irgendwelche größere Probleme. Der Drache geht dann irgendwie raus, also wir gehen auch raus. Den Merken konnten wir sowieso helfen. Ihr habt jetzt eher geholfen. Was ist dann mit ihm passiert? Der muss ja irgendwie dann auch trotzdem überleben.
Aber er ist schon pseudoverletzt. Ja, also wir müssen ihn nachher stützen aus der Höhle.
Okay. Ja, Höhle sie ist auch ein bisschen pseudoverletzt. Aber ja. Dafür, dass sie von einem Drachen gegrillt wurde, hat sie dann doch schon
also braucht sie gute nicht Figur mit anderen Worten.
Da muss ich sagen, das ist so eine von diesen typischen Telltale-Momenten, die ja so gekünstelt rüberkommen. Also das gibt's auch bei The Walking Dead. Man muss sich entscheiden, wen rettet man. Man hat eine relativ lange Zeit, sich zu entscheiden, was auch ein bisschen komisch ist. Und im Nachhinein, das finde ich das Künstliche, wird einem vorgehalten, warum hast du in dieser Millisekunde nicht reagiert und ethisch entschieden, mich zu retten? Ich bin doch deine ewige Freundin. Und also das finde ich unrealistisch, dass jemand dir dann Vorwürfe macht, weil ja, das ist eine Kampfsituation, da kann man nicht wirklich sich darauf konzentrieren, wie sich jetzt dieser Figur im Hintergrund entschieden hat.
Ja, so war es ja bei uns. Sie war uns dann doch ziemlich böse, dass wir ihr nicht geholfen haben, aber nichtsdestotrotz ist sie weiter schön mit uns mitgekommen. Bei euch müsste es dann ja wohl umgekehrt gewesen sein, dass der Malcolm irgendwie böse war auf euch.
Ja, ist, ja.
Okay, immerhin, ja, okay.
Aber irgendwie war der Asche, ich finde, der hat richtig Spaß gemacht zu spielen, weil ich habe den wirklich als Psychopathen gespielt. Ja, man dachte, es muss einen Grund geben, dass der in Essos verbannt ist. Also der kann jetzt nicht so der missverstandene Badass sein, der ursanft ist und eigentlich eh seine Familie liebt. Und ich spüre ihn irgendwie so als so irrationalen Menschen, der immer so tut, als würde es ihm um seine Familie gehen, aber der einfach absolut irrationale Entscheidungen trifft.
Wenn man die Welt von Game of Thrones kennt, dann weiß man auch ein bisschen, wie diese Söldner ticken. Und die sind ja ganz übel drauf, also deren Lieblingsbeschäftigung ist eigentlich Frauen vergewaltigen und Städte zu plündern.
Glaubt ihr, dass es eine gute Idee ist, diesen Typen nach Westeros zu holen? Jetzt aus der Sicht der Familie, abgesehen davon, dass sie verzweifelt sind, ist dieser Typ wirklich eine gute Entscheidung?
Ah, die können jeden Krieger brauchen.
Ich glaube auch, das spielt jetzt mehr dein Psychopathen-Hintergrund, den du ihm auferlegt hast, mit.
Also ist er bei euch ein missverstandener Typ, der eigentlich eh der richtige König in Ironwood wäre sozusagen, oder? Weil er ist der ältere Sohn, oder? Also er ist älter als der Roderick. Das heißt, wenn der den Krieg gewinnt, dann ist Urscheiße. Weil der gibt seinem Bruder doch nie den Thron.
Das ist vielleicht auch das Sprengpulver, was die Story braucht. Also wo wir Glück haben, dass da sich mal etwas bewegt in Ironwood, wo ja momentan die Geschichte ein bisschen flach ist. Mhm. die Überlegung, dass der jetzt zurückkommt und natürlich eigene Motive hat, wenn er dann überhaupt kommt.
Also die Frage ist, ob wir Zeit haben, weil seine Storyline geht ja jetzt, dass in der nächsten Folge sind wir jetzt wahrscheinlich mit Drachenjagen beschäftigt, oder? Also es ändert ja damit, dass man die Danny selber trifft. Also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt schon auf dem Weg nach Westeros sind.
Genau, also wir kommen da so zu einem Camp, treffen dann einen alten Freund, wobei der Begriff Freund ja ein bisschen eigenartig interpretiert wird. Der will uns ja irgendwie noch die Eier abschneiden, aber dabei war das nur irgend so ein Witz. Naja, wie auch immer.
Das wäre schon sehr lustig.
Wir können dann sagen, hey, wir haben den Drachen gefunden und der sagt, ah, der Drache, ja, irgendwie, der wird gesucht. Und die Tatsache, dass wir den Drachen gesehen haben und quasi wissen könnten, wo der jetzt ist, das ist dann gleichzeitig unser Ticket, um dann bei der Danny mal vorsprechen zu dürfen. Und so endet dann auch die Episode 3. Damit hätten wir die Handlung jetzt mal so grob abgeschlossen. Also wir haben so ein bisschen gesagt, was passiert ist. Wir wollen natürlich nicht alles hier nacherzählen. Ihr könnt es natürlich gern selber spielen oder habt es schon selbst gespielt. Vielleicht jetzt wollen wir noch einen schüchternen Ausblick wagen. Episode 4 wird wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Was könnte bei den einzelnen Handlungssträngen passieren? Vielleicht so eine kleine Mutmaßung. Und dann auch noch die Frage, die mich interessiert. Was erhofft ihr euch, was noch passiert oder passieren sollte? Gerade, also ich fand es ein bisschen ganz unterhaltsam, aber so die Story, da sind wir uns einig, die ist noch teilweise zumindest ein bisschen flach, die dürfte man noch ein bisschen würzen.
Wir sind ja zuletzt in Meereen gewesen. Das Auftreten von Danny, bin ich jetzt gemischt, das könnte in eine gleiche Richtung gehen wie in King's Landing, also in diese Fanservice-Richtung, wo die Handlung sich nicht wirklich weiterentwickeln kann. Wenn das so ist, dass die Danny eine bedeutende Rolle spielt, dann wird es wohl darum gehen, dass der Usher für die Danny etwas macht. Das könnte drachenjagend sein, vielleicht, ja. Aber vielleicht auch, Danny ist ja jetzt in Meereen und der Drache ist schon entkommen. Das heißt, wir sind da an dem Punkt, dann könnten wir schon da sein, wo die Danny die Probleme mit der Sons of the Harpy bekommt, also diesen, ja, Untergrundwiderstand gegen ihr Aufkommen, ihre neue Position in dieser Stadt.
Muss man jetzt aber aufpassen, Continuity-technisch. Also wir befinden uns jetzt, wenn wir ganz, ganz strikt interpretieren, von den Folgen sind wir gerade in der Mitte von der vierten Staffel, Anfang vierte Staffel.
Genau, aber das mit der Harpy kommt doch erst in 5.
Genau.
Ja, man ist sehr verwirrt in Game of Thrones, wenn man die Bücher gelesen hat und alles hat eine andere Chronologie, dann ist man schon bald ein bisschen verwirrt. Aber ja, also ich weiß nicht, ob das so ein Riesenpotenzial hat, wenn die Danny eine bedeutende Rolle bekommt.
Ich glaube, es ist wirklich Fanservice die Hauptmotivation, oder? Wir haben jetzt alle die drei wichtigsten Charaktere minus Arya haben wir jetzt eigentlich gesehen.
Ich meine, ich selbst würde hoffen, dass wir mehr von dieser Welt östlich von Westeros sehen.
Ist halt die Frage, ob das in die größere Erzählstruktur von diesem Spiel passt. Also ich finde generell, wir haben jetzt schon irgendwie das Problem, dass beim Spiel jetzt nicht so ein klarer... Mir kommt so vor, als wäre es so kein wirklich klarer Faden zu sehen. Und wenn wir jetzt noch weiter in den Osten gehen, ist, glaube ich, ein bisschen zu crazy.
Wir wissen sowieso noch nicht, wo das Ganze eigentlich hin will. Jetzt Wolfie und Dom, was denkt ihr, was spielen wir dann in der kommenden Episode 4? Was wird da passieren? Und was erhofft ihr euch, was noch passieren könnte? Was würde nötig sein, damit wir, wenn wir uns beim nächsten Podcast zu Episode 4 treffen, ja dann sagt, ach, jetzt war es wirklich spannend. Jetzt wird's toll.
Also grundsätzlich, was wir eh schon angesprochen haben, die Wall wird, also der Night's Watch wird man nicht sehr treu bleiben können, was auch im Trailer für die nächste Episode ja schon angekündigt ist. Ja, grundsätzlich hat alles einfach schon diesen vorgefertigten Weg. Im Moment bin ich auch von der Motivation für das Spiel relativ am Tiefpunkt, glaube ich. Hoffe ich. Tiefer geht's, glaube ich, nicht mehr. Weil dir halt einfach wirklich diese Entscheidungen vorgegaukelt werden, die du eh nicht treffen kannst, beziehungsweise teilweise Entscheidungen, die du bewusst nicht triffst, nachher trotzdem umgangen werden und dann die Leute trotzdem dort landen, wo sie scheinbar hin müssen. Wo ich schon auch einfach glaube, dass das Problem ist, wir haben 4 verschiedene Stories, dass sie da nicht jeder jetzt auf 20 verschiedene Enden hinbasteln können, ist eh klar. Aber ich glaube, damit stehen sie sich einfach selbst ein bisschen im Weg und dadurch wird das Ganze sehr flach durch dann noch mühsamere Quicktime-Events, die man wieder überstehen muss. Also ich habe jetzt im Moment auch keine sehr positive Hoffnung, was es in eine richtige Richtung bringen kann. Vielleicht eh noch am ehesten, wenn man sagt, man hat wieder Anfang in Essos irgendwelche Locations, die, also nicht Locations, wo du halt einfach sagst, du hängst nicht so an der Game of Thrones Hauptstory, sondern es gibt einfach ein bisschen Platz, sich zu entfalten. Den sehe ich halt im Moment nicht wirklich.
Okay, Wolfi, was wäre da für dich so die Offenbarung? Was müsste da wohl noch passieren, um dich wieder so reinzuziehen?
Also bei der Danny-Story habe ich ganz wenig Hoffnung. Einfach, ich meine, ich spiele den Usher gern, weil ich ihn einfach gern batshit crazy spiele und einfach Mordspaß habe, ein Arschloch zu sein in dieser Storyline. Aber ich glaube, das ist nicht der Sinn von dieser Story. Interessanterweise ist die Story, von der ich wirklich, wenn es einen Turn gibt, dann kann es nur die Ironwood-Story sein. Das ist das Einzige, wo es wirklich viele Charaktere gibt, die auch möglicherweise interagieren können. Also ich finde derzeit ist für mich das Problem, man kommt an so viele neue Locations, dann werden 2 Charaktere eingeführt und dann gibt es eine Entscheidung und dann geht man weiter und dann kommen wieder Antagonisten für diese Storyline. Und es ist nicht so effizient wie beim Walking Dead Spiel, das war ja auch nicht die ultra-revolutionäre Handlung oder sonst irgendwas, aber du hast einfach genug Raum gehabt, diese Charaktere kennenzulernen, dass du dir vorlügen hast können, ja, ich habe ja voll die Entscheidung und das war irgendwie der Spaß vom Spiel. Und derzeit wirkt es eher so ein, seit sind wir bei der Night's Watch, passt, der Frostfinger wird eingeführt, dieser Drill Sergeant von der Night's Watch, und denkt man, er kann nicht wichtig sein, sorry. Also ich habe irgendwie schon teilweise so das Gefühl, dass die Charaktere eh nicht wichtig sind, sie sind nur hier, um auf Zeit zu spielen. Und so habe ich es auch gefunden bei den Charakteren in Essos.
Wenn wir jetzt einen Vergleich zu dem Walking Dead Game aufstellen, ich glaube, Telltale Games, also die Entwickler dahinter, denen gelingt es einfach nicht, diese große Handlung, diese Welt von Game of Thrones in ihr Spiel zu integrieren, in ihr Konzept, weil bei Walking Dead haben wir das komplett anders. Da haben wir quasi diesen apokalyptischen Alltag ohne große Handlung. Meistens endet es vielleicht in einer einzelnen Episode mit einer Klimax zum Schluss, aber der größte Teil des Spiels ist meistens eigentlich das einfache Überleben und Weitergehen oder Miteinanderleben. Und die Entscheidungen sind oft auch eher klein und man hat immer das Gefühl, es ist jetzt einfach wichtig, richtig zu handeln, damit das Weiterleben der Gruppe garantiert ist.
Das fördert mir irgendwie dieses Gefühl.
Das generell ist das kleine, diese kleine, nicht riesig angelegte Handlung profitiert mehr von diesem Entscheidungskonzept dieses Spiels. Also zumindest in diesen Fällen. Ich habe das Borderlands Telltale Game nicht gespielt und auch nicht das Wolf Among Us. Vielleicht sind die ein bisschen anders angelegt. Aber das mit Game of Thrones, das funktioniert nur bedingt.
Na, also ich habe keine Zeit, mich in die Charaktere hineinzufühlen. Und eben da ist Ironwood die Storyline, die das kann. Da ist das möglich. Noch irgend, das war auch in der ersten Folge, finde ich, die gescheiteste Story, weil wir da wirklich nicht gewusst haben, was auf uns zukommt. Und es war irgendwie noch so intim. Und sobald du bei der Wall herumcruist und 5-mal die Location wechselst, dann hast, finde ich, keine Möglichkeit, dich einzufühlen. Also vielleicht, dass das Spiel ein bisschen langsamer wird, wäre vielleicht mein Wunsch. Einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen mit den Entscheidungen, damit ich auch glauben kann, die Entscheidungen sind wichtig, nicht von einem Event zum nächsten. So, wow, Tyrions Hochzeit und jetzt das und jetzt das und jetzt da, 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 da.
Ja, es könnte sein, dass es grundsätzlich einfach nicht von diesem Episoden-Handlungsschema profitiert und diesen unterschiedlichen Handlungsorten. Also wenn man sich auf weniger Charaktere beschränkt, in einer einzelnen Location mit einer gemeinsamen Handlung, dann funktioniert das Schema irgendwie besser.
Man müsste halt dafür in Kauf nehmen, dass man halt einiges an Fanservice streichen muss. Ja. Dass man keine Danny hineinbringt, kein King's Landing und so.
Kein Drogon.
Da müsste man sich mal die Verkaufszahlen von dem Spiel ansehen. Und am Ende sind es vielleicht gar nicht so viele Serienschauer oder vielleicht mehr, die Bücher gelesen haben oder die Telltale-Spiele gespielt haben.
Aber ich glaube schon, dass so vom Finanziellen der Verkaufsding schon...
Ja, das kommt schon mit dem Namen. Ich weiß nicht, wie teuer die Lizenz war, aber ich denke, der Name alleine, der spielt schon Geld ein. Ja gut. Ich sehe das ein bisschen ähnlich, ich weiß nicht, also Ironwoods zwar, da sehe ich irgendwie wenig, was man da machen könnte. Mich interessiert primär, was hinter der Wall passieren wird, da diese mysteriöse North Grove. Mal sehen, was da ist, das kann ja vieles werden, im Dandyland irgendwas mit Drache und dann wird es schon mehr oder weniger cool. Ja, ich lasse mich eigentlich überraschen.
Aber ich sag's euch jetzt, wenn der Jon Snow in Staffel 5 sagt, dass es mal diesen urkompetenten Nightwatch-Soldaten gegeben hat, der es weit bringen hätte können, und er ist dann entführt worden von einem verrückten Wildling in einem Nightwatch-Uniform, das war ich. Ich wäre dabei gestanden. Ich werde neben Jon Snow gestanden. Ich wäre dabei gewesen. Scheiß auf den North Grove.
Okay. Nee, der North Grove ist ja wirklich nicht vorgekommen in den Büchern oder in der Serie oder überhaupt. Das ist Original Story von der Telltale-Handlung.
Glaubt sie, wird das cool? Also vertraut sie denen da, dass da was...
Ich habe da Hoffnung, weil damit kann man jetzt noch irgendwie alles machen. Oder viel machen. Also da stehen ihnen die Tür offen, was man da drin findet. Und da habe ich schon ein bisschen Hoffnung. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, so klimaxmäßig wird sich's auch darum drehen. Mal sehen.
Okay, warte, jetzt ist nur ganz kurz, bevor ich es vergiss. Ich habe jetzt gerade eine Idee gehabt. Es wird im North Grove eine Anleitung sein, dass das Ironwood nicht abgeholzt werden darf. Und dann muss der Garrett so, oh mein Gott, scheiße, people need to know. Und dann muss er schnell nach Ironwood zurück, um die Leute zu warnen, weil dann passiert irgendwas Schlimmes. You heard it here first.
Okay, ja, das wäre eine Idee, weil dann kommen die Eisdrachen aus dem Boden raus, sobald das...
Ja, irgendwie sowas, ja genau. Die Ironwoods, die sind deswegen so hart und schwer, weil die sozusagen die Bolzen im Sarg vom Eisdrachen sind.
Genau.
Aber egal wie sich das entwickelt, ich glaube, das ist wirklich eine Knacknuss. Wenn das nicht geschickt ist, was die da für eine Handlung, für eine neue eigene Idee in die Welt von Westeros reinbringen, da können sie sich sehr viel Hass einholen, wenn das einfach lächerlich ist, wenn sie irgendwas, ja, völlig Übertriebenes machen.
Also wenn es irgendwie zu episch ist, oder? Also ich glaube, die größte Gefahr wäre jetzt, wenn dieser North Grove so episch und ultra ist, dass du dich fragst, okay, wieso ist das nicht in der Serie?
Ja, wir wollen dann die Grove unbedingt in der Serie, wenn die wirklich so toll ist.
Ja, naja. Ich glaube, es ist in beide Richtungen gefährlich. Also es ist da, glaube ich, ein sehr schmaler Grat.
Du meinst, dass es zu unwichtig ist, dann ja, ist es auch ein Schatz.
Ich glaube, dass da ein sehr schmaler Grat ist, dass sie es richtig machen.
Wir werden sehen, ob sie es schaffen. Wir bleiben dran. Wir werden natürlich Episode 4 dann auch spielen. Vielleicht gibt's zu Episode 4 einen eigenen Podcast oder vielleicht nehmen wir dann auch wieder zwei zusammen. Auf jeden Fall möchte ich hier langsam den Deckel drauf machen. Die nächste Episode diesbezüglich wird dann vielleicht wieder bei uns erscheinen, vielleicht aber auch drüben bei Flip the Truck. Wir werden sehen, wie unsere Kapazitäten so verteilt sind. Je nachdem wird sie dann da erscheinen oder wieder hier bei uns. Am besten schaut ihr sowieso regelmäßig bei beiden vorbei. Ihr habt ja auch einen Twitter und einen Facebook-Account, also da könnte man euch auch noch liken, followen oder so und dann bleibt man auch up to date, genauso wie bei uns. Ich sag's nochmal, euch findet man bei flipthetruck.com. Natürlich werde ich alles nochmals verlinken in den Shownotes zu diesem Podcast. Das ist gametalk.fm/gameofthrones23. Also Game of Thrones 23, wenn ihr so wollt. Da könnt ihr alles finden. Mir bleibt jetzt zu guter Letzt nur noch wie immer mich zu bedanken bei den Hörern und Hörerinnen da draußen und natürlich dann ganz besonders hier bei meinen Gästen, beim Butch und ganz speziell noch beim Wolfgang und beim Dom. Dankeschön, dass ihr hier wart.
Danke.
Danke.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, ich freue mich. Bis dann. Habt eine tolle Zeit. Ciao zusammen.
Ciao.
Ciao.
Servus.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.